ARD.
SWR Kultur. Forum.
Terror in Solingen. Welche Folgen hat der Anschlag? Mein Name ist Klaus Heinrich. Es hätte ein fröhliches Stadtfest werden sollen. Es wurde eine Bluttat. Ein Syrer ersticht am Freitagabend in Solingen 3 Menschen. 8 weitere werden zum Teil schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter, der 26-jährige Syrer Issa Al-Ha, muss sich wegen Mordes und der Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe verantworten. Der nächste wohl islamistisch motivierte Anschlag, der Deutschland erschüttert und ein schrecklich vertrautes Bild hinterlässt. Eine Stadt unter Schock, Politiker, die um Worte ringen, Populisten, die Stimmung machen gegen Migranten und das alles kurz vor den Wahlen in Thüringen und Sachsen. Wie wird der Anschlag von Solingen Deutschland verändern? Darüber diskutiere ich in diesem SWR-Kulturforum mit dem Journalisten und Autor Wolfgang Bauer, mit Jochen Kopelke, er ist Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei und mit der Islamwissenschaftlerin Professor Dr. Susanne Schröter von der Universität Frankfurt. Frau Schröter, eine Messerattacke mitten in Deutschland durch einen offenbar islamistisch geprägten Flüchtling. Hat Sie persönlich diese Tat überrascht?
Naja, solche Anschläge überraschen einen immer, aber grundsätzlich wussten wir ja alle, dass der IS wieder sehr aktiv ist im Moment. Ich meine, er war niemals ganz weg, er ist zwar militärisch geschlagen worden, aber er hat sich dann wieder reorganisiert, unter anderem in Afghanistan, aber auch in Zentralasien mit der Unterabteilung Islamischer Staat Provinz Khorasan. Und diese Gruppierung, ISPK abgekürzt, die macht von sich reden, weil sie extrem aktiv ist und weil sie auch sehr klar außerhalb des Raumes, in dem der IS klassischerweise operiert hat, jetzt zuschlagen möchte. Das haben sie angekündigt. Es gab einen großen Anschlag in Moskau, es gab einen im Iran. Wir haben hier bei uns um die Jahreswende herum Anschlagspläne entdeckt auf den Kölner Dom, die Österreicher auf den Stephansdom. Und in Schweden ist eine Anschlagsvorbereitung enttarnt worden. Also es ist klar, dass diese Gruppe hier etwas vorhat und sie agiert im Internet ganz stark und versucht da auch Gefolgschaft zu rekrutieren, Menschen für Anschläge zu gewinnen. Und man braucht ja nicht viel. Ja, man braucht nicht viel, um ein verheerendes Bild abzugeben. Und jetzt im vorliegenden Fall war das einfach ein Flüchtling, der sich ein Messer genommen hat. Also einfacher geht es schon gar nicht mehr. Und das ist natürlich eine Dimension, die einen doch außerordentlich beunruhigen muss.
Wie der IS Einzeltäter führt, wie das vielleicht in Deutschland war, das wollen wir in dieser Sendung natürlich auch besprechen. Die Sicherheitspolitiker sagen, dass die Behörden mit einem islamistisch motivierten Anschlag dieser Art in Deutschland durchaus gerechnet haben. Herr Kopelke, ist das jetzt eine allgemeine Gefahreneinschätzung oder wusste man auch Konkreteres auch über die Tat von Solingen?
Nein, die Wahrnehmung, die wir mit Blick auf Solingen haben, ist eine andere. Wir haben wieder ein Phänomen, was wir vor einem Jahrzehnt schon mal hatten. Menschen, die allein in einem Raum sind, radikalisieren sich über Wochen hinweg. Niemand bekommt es mit. Und dann gibt es einen Tatentschluss innerhalb von weniger Minuten. Ein Messer wird genommen, ist ja öffentlich auch bekannt, dass es aus der Flüchtlingsunterkunft ist. Und dann wird der Nächstbeste genommen und getötet und dabei so viele wie möglich. Das ist ein Phänomen, ein Modus operandi, der extrem schwer zu bekämpfen ist. Aber wenn wir in die Historie gucken, seit den Anschlägen Bataclan, Bombenanschlägen, haben die Sicherheitsbehörden natürlich schon viele Anschläge verhindert. Und ich glaube, das, was wir jetzt erlebt haben, hätte auch rund um die EM oder, so ist es ja auch passiert, in Frankreich bei der Olympiade passieren können. Insofern, das sind leider die Szenarien, die schrecklich sind, auf die wir hintrainieren und wo wir dann alles abliefern müssen, was wir als Sicherheitsbehörden können.
Aber dass so etwas irgendwo in Deutschland passieren kann, darauf ist die Polizei generell schon vorbereitet.
Ja, wir haben seit den Erkenntnissen oder seit den Terroranschlägen der letzten Jahrzehnte alle unsere Konzepte umgestellt, die Zusammenarbeiten geschärft. Wir haben ganz andere Abläufe, Bewältigungsmechanismen für so etwas. Wir trainieren ja teilweise schon an Bahnhöfen nachts, wie es ist, wenn da solche Anschläge passieren. Also da ist schon ordentlich was geschehen, aber natürlich ist klar, am Ende kann man sich auf vieles vorbereiten. Wenn die Tat kommt, muss alles funktionieren. Und das hat ja auch zur Festnahme gelungen.
Wolfgang Bauer, Sie berichten regelmäßig aus Krisengebieten in aller Welt und waren dafür mehrfach auch in Syrien und in Afghanistan. Menschen, die von dort zu uns kommen, fliehen, sind das a priori gewaltbereite Islamisten oder werden die nach Ihrer Kenntnis dazu erst in Deutschland gemacht, weil sie mit den Lebenssituationen im Asylbewerberheim beispielsweise nicht klarkommen oder weil sie durch Moscheen oder im Netz radikalisiert werden?
Also die überwiegende Mehrzahl dieser Leute fliegt vor Gewalt, flieht vor Unsicherheit, wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit, gerade wenn man sich Syrien anguckt und die Gegend, wo auch der mutmaßliche Täter von Solingen herkam, aus Afghanistan fliehen fast alle aus in erster Linie wirtschaftlichen Gründen, viele aus politischen. Aber sie werden da die gewaltbereiten Täter im Promillebereich zu suchen haben. Ich glaube, es gibt schon Leute, die der IS gezielt schickt. Ich nehme aber stark an, dass die überwiegende Mehrzahl dieser Menschen, wie der da aus Solingen, sich nicht unbedingt hier radikalisieren, sondern hier vielleicht auch in eine psychische Ausnahmesituation kommen, psychisch erkranken. Mhm. Es gibt so viele psychische Erkrankungen unter Flüchtlingen, die sind durch viele Trauma gegangen, werden sehr selten betreut. Das hat viele, viele Gründe. Und dann eitert das sozusagen. Und in dem psychischen Ausnahmezustand greift man dann ich oute mich als IS-Anhänger, mache ein Video, schicke das an den IS und tue dann furchtbare Taten. Ich glaube, es ist also die Tat von Solingen schockiert mich zutiefst, aber sehr nachdenklich machen mich jetzt auch die Reaktion. Bundesweit gibt es ja nur noch ein Thema. Die Online-Medien waren über Tage voll nur mit diesem einen Thema. Wir müssen arg aufpassen, dass der IS nicht sein Ziel mit diesen Attentaten verfolgt, erreicht, nämlich dass wir in eine Gesellschaft der Hysterie stürzen.
Aber ist das nicht ein Wunder? Ist doch kein Wunder, dass man über so eine Tat so lange und so intensiv spricht. Es hat ja auch Angst verbreitet. Das ist doch ganz normal.
Das ist ganz normal, aber ich glaube, der IS erreicht dadurch sein Ziel, dass wir nur noch dieses eine Thema kennen. Mhm. Und uns müssten sehr viele andere Themen gleichzeitig beschäftigen. Nicht nur diesen einzelnen Attentäter in Solingen, so schrecklich diese Morde auch sein sollten.
Wir wollen natürlich über alle möglichen Maßnahmen diskutieren, wie solche Taten wie in Solingen zu verhindern sind oder zumindest erschwert werden zu realisieren. Ganz verhindern kann man das ja nicht. Doch vorher wollen wir noch einmal auf das schauen, was am Stadtfest in Solingen tatsächlich passiert ist. Ein mutmaßlicher Einzeltäter greift Menschen mit einem Messer an. Seine Stiche töten 3 Menschen, 8 weitere werden zum Teil schwer verletzt. Der Mann kann entkommen und wird dann später festgenommen. Herr Kopelke, sowas kann jederzeit und überall passieren. Das hatten wir eben schon diskutiert. Gibt es denn für die Polizei eine konkrete Verhaltenslehre jetzt schon aus Solingen?
Ja, die Wirkung aus Solingen ist natürlich, dass sofort in der gesamten Bundesrepublik alle Landespolizeien ihre Veranstaltungen nochmal überprüft haben, in Teilen sicherlich auch noch mehr Kräfte zur Verfügung gestellt haben. Das ist ein richtiger Reflex nach einer solchen Tat, weil man nie genau weiß, ob es was Geplantes, Größeres ist oder ob es Nachahmungstäter gibt. Aber Solingen zeigt noch mehr. Bestimmte Mechanismen haben eben funktioniert, wenn wir in dem Ersthelferbereich sind. Es haben zum Glück auch Menschen gerettet werden können, die sind meinem Kenntnisstand nach auch viele außer Lebensgefahr. Das muss man ja auch sehen. Also in den Krankenhäusern funktioniert auch sozusagen die First-Responder-Idee, also sofort helfen. Und wir haben natürlich gesehen, dass eine Stadtgesellschaft natürlich sofort in Achtung war und mithelfen wollte. Und das ist was wir an vielen Stellen gelernt haben. Man braucht die Bevölkerung in der Verbrechensbekämpfung und in der Abwehr von Terror. Und das ist genau das, was jetzt auch angesprochen wurde. Jetzt brauchen wir eigentlich eine Gesellschaft, die zusammensteht und sagt, wie finden wir heraus, wo noch solche Menschen sind, damit wir sie frühzeitig aus dem Verkehr ziehen und zum Beispiel betreuen, seelisch, psychisch oder aus der Radikalisierungsphase rausholen.
Bleiben wir doch nochmal bei dem Vorgang. Der 26-Jährige ist ja 2022 via Bulgarien nach Deutschland gekommen und sollte eigentlich im vergangenen Jahr abgeschoben werden. Als ihn die Polizei abholen wollte, war er nicht in der Asylunterkunft und weitere Versuche gab es nicht, obwohl der Mann dort weiter gewohnt hat. Und so ist er hier geblieben und konnte seinen Aufenthalt sogar legalisieren. Wie kann so etwas passieren, Herr Kopeger? Das ist doch ein Behördenfehler, oder?
Ja, ich meine, dass die Ausländerbehörde versucht hat, ihn anzutreffen, also keine Polizeivollzugsbehörde. Und das ist, glaube ich, schon der erste Knackpunkt. Wir Polizistinnen und Polizisten sind auf Gefahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung trainiert. Wir haben einen anderen Fokus. Wir gehen anders an Situationen ran als eine Verwaltungsbehörde, die nach Papierlage Migrations- bzw. Asylverfahren bearbeitet. Das Bundesamt für Migration ist ganz anders strukturiert, arbeitet ganz anders als wir Polizeien und natürlich auch die Landesausländerbehörden. Und das ist, glaube ich, was auch so ein bisschen Minister Reul jetzt auch ein bisschen sieht. Er ist nicht zuständig, sagt er zumindest für genau diesen Vorgang. Aber alle wollen, dass die Polizei sich erklärt. Das passt zurzeit nicht zusammen. Deswegen ist dieser Fall besonders wichtig mit Blick auf die ausländerrechtlichen Bearbeitungen und auch die Ausländerbehörden und deren Verhalten, die im Übrigen am Wochenende nicht erreichbar oder im Dienst sind. Das ist der große Unterschied zur Polizei mal wieder.
Ja, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst redet von schwierigen Arbeitsbedingungen, von Fristen, bürokratischen Hemmnissen und Schlupflöchern. Tja, Frau Schröter, das klingt eigentlich ein bisschen wie danach, als wollte er sein eigenes politisches Versagen kaschieren, oder?
Na gut, er hat natürlich jetzt auch ein Problem, ja. Er hat ein Problem, und zwar nicht nur, weil wir jetzt diesen Anschlag haben, sondern weil wir ja seit doch einiger Zeit eine Zunahme haben von Gewalt im öffentlichen Raum, die von nicht deutschen Staatsbürgern verübt wird. Viele Taten mit dem Messer, das sind beileibe nicht alles islamistische Anschläge, aber zum Teil auch. Also denken wir an den Mord in Mannheim, wo ein Polizist ermordet wurde. Der Anschlag galt einem Islamkritiker, Michael Stürzenberger. Und das ist so ein bisschen das Problem, ja. Und viele Menschen sagen, ja, gut, jetzt haben wir eine Ampelregierung, rot-grün dominiert und vielleicht macht das die CDU anders und jetzt ist ausgerechnet in NRW, dem größten CDU-regierten Flächenland, so etwas passiert und Herr Wüst muss das irgendwie jetzt zurechtrücken, dass das nicht auf ihn zurückfällt und das ist gar nicht so einfach, ja, und Sie haben ja schon gesagt, jetzt haben wir am Wochenende die Wahlen in Thüringen und in Sachsen und Migration ist das große Thema. Migration und Islamismus und beides lässt sich ja auch nur bedingt auseinanderhalten. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, wenngleich wir natürlich auch Personen haben, die hier aus Deutschland direkt in den Islamismus hinein, in den Salafismus hinein konvertiert sind. Das haben wir besonders 2014-15 gehabt. Aber man kann natürlich Islamismus nicht wirklich vom Migrationsgeschehen abkoppeln und die öffentliche Sicherheit auch nicht vom Migrationsgeschehen abkoppeln. Und das macht die Sache brisant. Ja, das macht sie viel brisanter als Anschläge und Anschlagsversuche, die vor 10 Jahren stattfanden.
Nun, der ist natürlich Spekulation, darüber zu sinnieren, wie die Debatte laufen würde, schärfer oder nicht schärfer, wenn das in einem SPD-regierten Bundesland passiert wäre. Herr Bauer, gibt das vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Diskussion, die natürlich nach solchen Anschlägen immer wieder kommt, dann geht es natürlich immer um Verschärfung der Rechtslagen und so weiter, aber eben auch ums Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, dass die einigermaßen im Lot bleibt oder gerade jetzt mit Bezug auf die Landtagswahlen ist zu befürchten, dass wir hier auch Überschläge bekommen in der Rhetorik.
Absolut. Deshalb plädiere ich dafür, kühlen Sinnes zu bleiben und eben eine öffentliche Hysterie zu vermeiden, sich die Ursachen eher anzugucken. Und im Moment sehe ich in erster Linie die Diskussion, die sich um Abschiebung als Lösungsansatz dreht. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, Abschiebungen helfen uns dabei nicht, unsere Gesellschaft sicherer zu machen. Denn wenn wir zum Beispiel diesen mutmaßlichen Polizistenmörder von Mannheim nach Afghanistan abschieben würden, könnten wir nicht sicher sein, dass der erstens dort in einem Gefängnis landet, sicher verwahrt wird und zweitens nicht sogar im Gegenteil als Held auf dem Podest gehoben wird und gefeiert wird und als Vorbild für eine ganze Generation an jungen Afghanen dann zelebriert wird. Ich glaube, wir müssen uns intensiver um die Leute kümmern, die zu uns kommen. Wir müssen sie besser kennenlernen. Tatsächlich muss unsere Gesellschaft aufmerksamer werden. Im Moment aber leben wir in, ja, man muss es ja so nennen, in Parallelgesellschaften. Unsere Gesellschaft, die hier lebt, hat ja gar keinen Kontakt zu Flüchtlingen. Die Flüchtlinge sind überwiegend in großen Einrichtungen untergebracht, besonders die jungen Männer. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Wir brauchen wieder kleinere Einheiten. Wir brauchen eine bessere Betreuung dieser Leute. Wir brauchen nicht Sozialarbeit, die eingespart wird, was zurzeit gerade in vielen Bundesländern stattfindet. Wir brauchen bessere und mehr Sozialarbeit, die eben auch als Frühwarnsystem fungieren kann. Und wir brauchen eine größtmögliche, schnelle Integration in unsere Gesellschaft, weil aus meiner Sicht ist das die einzige Chance, um wirklich früh genug zu erkennen, wann jemand sich radikalisiert, wann aus einem sanften, netten, jungen Mann, der hier in erster Linie sein wirtschaftliches Auskommen womöglich suchen will oder tatsächlich Schutz vor politischer Verfolgung, wann der bricht innerlich und aus ihm etwas Gefährliches wird.
Naja, aber das Problem ist doch nicht, dass Integration so einfach ist. Also ich meine, ich bin Ethnologin, beschäftige mich von Berufswegen mit dem kulturell Fremden und mit Menschen, die in anderen Kontexten sind. Das können Deutsche sein, die auswandern, die von Berufswegen längere Zeit in einem anderen, sehr fremden Land leben. Ich selbst habe in Indonesien gelebt mit meiner Familie. Das kann aber auch umgekehrt sein, Menschen, die aus völlig anderen Kulturen bei uns leben. Und der Prozess des Ankommens ist ein außerordentlich schwieriger. Und er gelingt häufig nicht. Und er gelingt schon dann umso weniger, wenn es die Möglichkeit gibt, in eine Parallelstruktur hinein zu migrieren. Und wir haben ja bereits Ansätze von Parallelstrukturen, Parallelgesellschaften, auch jenseits der Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge. Und es ist normal und menschlich, dass man, wenn man entrissen ist seiner Heimat, dass man dann die Gemeinschaft derjenigen sucht, die ähnlich sind, die gleiche Sprache sprechen, die gleiche Religion haben, die gleichen kulturellen Werte teilen. Und das ist natürlich nicht einfach, jemand zu erreichen, wenn er dann letztendlich nicht mehr in einer Sammeleinrichtung ist, sondern auf eine Kommune, in eine Kommune verlegt worden ist und sich dann vielleicht einer Community anschließt, die syrisch oder afghanisch oder irgendetwas anderes ist, dann erreicht man diese Leute auch nur sehr schwer. Also ich warne davor zu glauben, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben und ein paar mehr Sozialarbeiter einstellen, dann gelingt Integration immer. Das ist nicht der Fall.
Also, bitte. Also teilweise vollste Zustimmung, Frau Schröter. Es ist nicht einfach, es ist eine Riesenherausforderung. Ich betreue selber 55 Afghanen und Afghaninnen, Angehörige der Mitarbeiter der Zeit in Afghanistan, die wir 21 nach Deutschland haben, evakuieren können. Es ist eine Riesenherausforderung und deswegen appelliere ich ja eben an unsere Gesellschaft, diese Herausforderung anzunehmen und sie ernster zu nehmen und mehr Ressourcen darauf zu verwenden. Widersprechen muss ich Ihnen bei den Sammelunterkünften. Ich glaube, die Radikalisierung findet schneller in den perspektivlosen Sammelunterkünften statt, wo abends sehr viel auch geraucht wird etc. Sie haben eher die Chance, wenn Sie ganz früh an diese Leute rankommen, möglichst schon in den ersten Tagen. Nach meiner Erfahrung sind dann diese Menschen auch noch sehr, sehr offen, weil sie kommen hier nicht als Bösewichte an, die allerwenigsten, um sie dann in die Kommunen zu verteilen, dort aber natürlich ausgestattet mit entsprechenden Netzwerken, die sie dann auffangen. Alles ist natürlich keine Garantie, aber ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit.
Ja, also vor allem eine sehr, sehr schnelle Integration in den Arbeitsmarkt scheint mir überfällig zu sein. Also ja. es macht ja Gelegenheit macht Diebe, sagt man immer. Und wenn jemand den ganzen Tag und das monatelang nichts zu tun hat, dann ist das sicherlich keine gute Voraussetzung für eine spätere Integration. Wenn man aber in den Arbeitsmarkt direkt integriert ist und wir haben so viel Bedarf auch an Menschen für einfache Tätigkeiten, da muss man überhaupt erstmal kein Deutsch sprechen. Das kann man on the job lernen. Da hätten wir schon vieles gewonnen.
Die Unterkünfte als Brutstätte für Gewalt, Herr Kopecke, Sie haben Ähnliches ja schon gesagt vorhin in dieser Sendung. Also auch ein bisschen nach Ihrer Beobachtung auch eine Brutstätte für Radikalisierung. Allein die soziale Situation in den Unterkünften, ist das Ihre Beobachtung?
Also aus polizeilicher Sicht und auch wenn man dort einschreiten muss wegen Ruhestörung, Schlägereien und anderem, solche Unterkünfte, Massenunterkünfte sind ein absoluter Graus. Und ich kann das nur unterstützen. Und man sieht auch in der Republik, dass natürlich andere, dass Bundesländer das auch unterschiedlich handhaben. Wir haben sehr gute Erfahrungen polizeilich, da wo die Leute schnell in eigenen Wohnraum gekommen sind und so weiter. Aber ich glaube, die Kernaspekte sind hier genau benannt. Junge Männer, die denen langweilig ist, die den ganzen Tag sozusagen sich im Internet am Handy verlieren und in ihren Subkulturen, aus denen kann an der Stelle wenig werden. Und da brauchen sie Hände, die ihnen helfen und die muss man ihnen reichen. Aber über Solingen muss man natürlich nochmal anders sprechen. Warum? Weil wir gerade ganz viele Themen vermischen. Und das ist problematisch. Das ist auch problematisch in der Kriminalstatistik. Wir sehen grundsätzlich eine Entwicklung, Kriminalität steigt an. Und in dieser Gesamtkriminalitätssteigerung ist auch eine Steigerung der Ausländerkriminalität. Ja, natürlich, weil natürlich auch die Bevölkerung in Deutschland größer geworden ist und ein höherer Anteil an Ausländern da ist. Also statistisch ist vieles erklärbar. Aber jetzt kommt's. Wir haben eine hohe Zahl an Menschen, die sind ausreisepflichtig. Da ist alles geklärt und es gibt eben keine Chance, hier zu sein. Und jetzt kommt's, die sind dennoch hier. Und das Verständnis hat zunehmend keiner mehr. Und da kommt sozusagen genau diese Thematik. Wir schieben letztes Jahr roundabout 16.000 Menschen ab und haben aber über 260.000, die trotzdem noch gehen müssen. Die Diskrepanz wird zunehmend nicht mehr mitgetragen und zeigt sich auch am Solinger Fall. Und das sind die Diskussionen, die wir jetzt klären müssen und eben nicht vermischen und insbesondere nicht verallgemeinern. Wir dürfen nicht über Flüchtlinge hetzen. Wir müssen jetzt über Terroristen sprechen. Es gibt wenige, die müssen wir hart begegnen. Dafür brauchen wir Gesetzesveränderungen für diesen Fall, aber nicht für alle. Und das heißt, wir brauchen eine gute, differenzierte Debatte. Und das muss jetzt die Aufgabe der Medien und insbesondere Spitzenpolitiker die nächsten Tage sein.
50.000 wollte Bundeskanzler Scholz im letzten Jahr abschieben, hat er von der großen Abschiebeoffensive gesprochen. Sie sagen 16.000, Herr Kopeck, ich habe irgendwo 21.000, aber jedenfalls deutlich weniger ist realisiert worden im letzten Jahr. Trotzdem ist es eine Steigerung. Muss da die Regierung nachlegen, Frau Schröter? Erwartet das die Bevölkerung sozusagen auch einfach auch als Anspruch an die Politik, dass sie einfach hält, was sie da sagt, um ja, bei der Migrationspolitik wieder auf den grünen Fuß zu kommen?
Also viele sind ja zunehmend entnervt von den wohlfeilen Bekundungen, was man alles zu tun gedenkt und aus denen dann nichts wird. Ja? Mhm. Und das kann man sich einmal, zweimal anhören, aber irgendwann glaubt man den Politikern nicht mehr, dass sie überhaupt vorhaben, etwas zu ändern. Und letztendlich muss man sich natürlich anschauen, ist unser Einwanderungskonzept, so wie wir das im Moment handhaben, und zwar mit allen Formen der Einwanderung, ist das wirklich geglückt oder müssen wir da nachjustieren? Und die mangelnden Abschiebungen sind ja nur ein Moment, wo es offensichtlich nicht klappt. Grundsätzlich muss sich natürlich jede Gesellschaft fragen, wie viel Zuwanderung kann sie denn überhaupt bewältigen? Ja, bewältigen alleine hinsichtlich der Ressourcen, der finanziellen Ressourcen, der Ressourcen an Wohnungen, an Plätzen in Kitas, in Schulen, aber auch der Leistungsfähigkeit der Behörden, die damit zu tun haben, dass alle ihre Pässe bekommen, dass die Gesundheitsversorgung klappt etc. Und das wissen wir aber auch nicht erst seit gestern, dass aus den Kommunen ja signalisiert wird, dass sie das nicht mehr schaffen. Und da muss die Politik drauf reagieren. Das geht gar nicht anders. Und muss dann überlegen, wie man nachjustiert. Und jetzt haben wir ja diese Debatte nicht nur um Abschiebungen, sondern auch darauf, wer wird überhaupt aufgenommen, wer darf überhaupt ins Land und wie ist das geregelt. Und da muss man ganz klar sagen, wir haben eigentlich auch eine europäische Regelung, an die Dublin-Regelung, dass dort die Aufnahme und die Prüfung stattfindet, wo jemand europäischen Boden betritt in diesem Land. Und das ist aber auch seit Jahren, wird das nicht mehr beachtet. Also die Dublin-II-Verordnung ist überhaupt nicht in Kraft. Und da muss man sich natürlich auch fragen, ist das sinnvoll, letztendlich geltendes Recht aus humanitären oder vermeintlich humanitären Gründen negiert zu haben. Weil die Frage ist ja, ist das wirklich humanitär, was wir da betreiben? Also es sind unheimlich viele Menschen, die auf der Fluchtroute sterben, zu Schaden kommen, die durch die Flucht traumatisiert werden, die hier nicht richtig ankommen. Also die Kollateralschäden dieser Einwanderungspolitik sind doch enorm.
Stehen wir vor einer Zeitenwende im Asylrecht, Herr Bauer? Die Diskussion scheint mir jetzt, Sie haben es vorhin ein bisschen hysterisch genannt, weil es so lange andauert, diese Solingen-Attentat und die Diskussion darüber. Aber mir kommt das so ein bisschen vor, dass selbst im linksliberalen Lager die Leute langsam ein bisschen nachdenklicher werden und offener sind für verschärfte Maßnahmen. Ist das auch Ihre Beobachtung?
Zum Teil ja, wobei Politiker gewählt werden müssen und die sind halt auch unter dem Druck der Umfrageergebnisse. Dann bin ich zum Glück kein Politiker kann sagen, dass wir Zuwanderung brauchen. Ja, wir diskutieren über Solingen, zu Recht. Gleichzeitig diskutiert die Wirtschaft massiv über Bedarf an neuen Leuten, an nicht nur an Fachkräften, sondern es mangelt an allen Ecken und Enden. Wir brauchen Zuwanderung. Und ich glaube, wir müssen uns verstärkt darüber Gedanken machen, wie wir das besser steuern können und auch die Leute hierher holen, die wir brauchen. Ich glaube, wir müssen zum Beispiel deutlich mehr den Deutschunterricht ausbauen im Ausland. Ich denke da zum Beispiel an Afrika, wo im Moment die Goethe-Institute eingespart werden. Das Gegenteil muss passieren. Wir müssen deutlich mehr Deutschkurse dort anbieten, mit der Aussicht, wenn man A2, B1 erlernt dort unten in der Elfenbeinküste oder in Burkina Faso und sich für folgende Berufe in Deutschland interessiert, kann man einem den legalen Weg gehen, muss nicht sich illegal durch die Wüste über das Meer nach Europa schleppen lassen, sondern die Familien dort können das Geld zusammenlegen, nicht für den abenteuerlustigsten ihrer Sprösslinge, sondern für den cleversten, für den lernbegierigsten. Und dafür brauchen wir neue Systeme und neue Leitlinien. Leider wird da jetzt im Schatten dieser ganzen Abschiebungsdiskussion viel zu wenig drüber diskutiert, wie wir cleverer die Zuwanderung, die wir brauchen, steuern können.
Terror in Solingen, welche Folgen hat der Anschlag, fragen wir in diesem SWR Kulturforum. Bundeskanzler Scholz hat bei seinem Besuch in Solingen heute Morgen gesagt, diese Tat sei Terrorismus gegen uns alle. Sie müsse schnell und hart bestraft werden. Notfalls müsse es auch Rechtsveränderungen geben. Und konkret hat Scholz nur das Thema Messerverbot andiskutiert oder genannt, das bisher die FDP blockiert hat. Offenbar gibt es da jetzt eine Lösung. Aber es sind natürlich erheblich weitergehende Vorschläge auf dem Markt. Bleiben wir mal beim Thema Messer, Herr Kopelke. Bundesinnenministerin Faeser will nur noch Klingenlängen von 6 Zentimeter bei mitgeführten Messern erlauben. Juckt das einen tatendurstigen Radikalen?
Nein, überhaupt nicht. Insofern, diese Diskussion ist vorbei. Ich glaube, man muss jetzt der Gesellschaft das Gefühl geben, dass die Lage im Griff ist. Das heißt, die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, müssen bewertet werden. Und die Klingenlänge ist es nicht mehr. Aber man kann darüber sprechen, ein generelles Mitführverbot zu machen, damit eben alle einfachste Gesetzgebung verstehen. Nämlich, ich darf kein Messer mit im Bus haben, im Flugzeug. Das ist ja irgendwie bei allen schon akzeptiert und eben auch nicht, wenn ich aufs Volksfest gehe, am Bahnhof bin oder in die Innenstadt gehe. Und deswegen generelles Mitführverbot und wenn man die Polizei dann einsetzt und wir Menschen treffen, die doch Messer haben, dann dürfen wir es auch hoffentlich sicherstellen, beschlagnahmen, dass es auch nicht wieder ausgehändigt wird. Das kann man rechtlich regeln und da muss der Bundesjustizminister jetzt auch klar und deutlich mitmachen. Das hieß ja auch oft, dass er das eben nicht macht, weil im Koalitionsvertrag eben nur eine Evaluation des Waffenrechts vereinbart ist. Der Kanzler hat das Machtwort gesprochen, so nehme ich zumindest seinen Auftritt in Solingen wahr. Insofern ist die Erwartungshaltung bei uns Polizisten klar. Der Entwurf kommt ins Kabinett und schnell im Bundestag.
Was wünschen Sie sich denn noch für die Polizei? Mehr Überwachungsmöglichkeiten beispielsweise? Stichwort Vorratsdatenspeicherung?
Na, also wir haben einen großen Bedarf an Änderung der Gesetze. Ich fange mal an beim Bundespolizeigesetz. Wir haben ein 20 Jahre altes Gesetz für die Bundespolizei, die unsere Grenzen gerade schützt. Da sind bestimmte Dinge noch gar nicht verarbeitet, die andere Landespolizeien schon längst machen. Dieses Gesetz hängt vor dem Hintergrund eines Koalitionsstreits in der Ampel. Auf der anderen Seite möchte der Bundesjustizminister unsere Möglichkeit, in Milieus und im Islamismus zu forschen, nämlich mit V-Leuten, bürokratisch reglementieren. Das passt überhaupt nicht in die Zeit. Und im Bundeskriminalamtsgesetz könnte man jetzt auch die Möglichkeit für künstliche Intelligenz, für Softwareunterstützung, für Gesichtserkennung, Fall Klette, alles etablieren. Diese Gesetze liegen da und der Streit der Ampel verhindert, dass jetzt bessere Möglichkeiten für uns in der Polizei kommen. Und das ist unsere große Kritik. Und der Themenkomplex Videoüberwachung, den kann ich mir nicht nehmen lassen. Warum kann ein Journalistenteam jemanden per 3 Klicks auf einer normalen Seite finden und wir geben Unmengen an Ressourcen auf, weil wir andere Dinge nicht dürfen? Das kann man jetzt in dieser Phase niemandem erklären. Deswegen müssen wir über diese Möglichkeiten in der Terrorabwehr sprechen und dann schützen wir auch weiter so gut Fußball, Volksfeste und anderes.
Würden Sie auch so weit gehen wie der Vorsitzende der Konkurrenzgewerkschaft Rainer Wendt, der ja mehr Rechte für die Bundespolizei fordert, Abschiebungen selbst durchführen, Betrieb, selbst Eigenbetrieb von Abschiebehaftanstalten? Ist das was?
Bitte, auf keinen Fall. Die Polizeibehörden sind zur Gefahrenabwehr und Verbrechensbekämpfung. Wir leben von der Unterstützung unserer Bevölkerung. Über 80% der Einsätze und Taten werden durch die Bevölkerung an uns im Vertrauensverhältnis herangetragen. Wenn wir jetzt die sind, die an Bahnhöfen Leute kontrollieren und feststellen, du musst abgeschoben werden, das ist nicht Aufgabe. Dafür gibt es eine Ausländerbehörde und ein Bundesamt für Flüchtlinge. Und insofern nein, bitte nicht. Weil wir immer bedenken müssen, in was für einer Zeit wir gerade leben. Wir stehen kurz vor einer AfD-Regierung in Thüringen. Da schützt uns der Föderalismus vor Extremisten in möglicherweise Regierungsverantwortung. Insofern macht es auch mal einen Halt an den Fähigkeiten und rechtlichen Aufträgen an die Bundespolizei und Landespolizei.
Herr Kopelke, sind Sie auch für die Ermöglichung anlassloser Kontrollen in Bezug auf die auf das Verbot, ein Messer mit sich zu tragen? Weil irgendwo muss man es ja auch kontrollieren können, nicht erst, wenn jemand das aus der Tasche zieht, oder?
Der Vorschlag von Ministerpräsident Söder ist natürlich einer, der wirkt auf viele logisch, aber es gibt ja schon ganz viele rechtliche Möglichkeiten, in Kontrollsituationen zu kommen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In der Regel gibt es ganz viele besondere Kontrollorte. Da sagt ein Landesparlament, an diesem Ort ist nachweislich zu viel Kriminalität, also darf die Polizei anlasslos Personen ansprechen und kontrollieren. Da sind wir total erfolgreich. Es gibt es also schon. Das jetzt auszuweiten auf jeden Ort der Republik, kann man machen, aber brauchen tut's das nicht, weil wir als Polizei in der Regel immer einen Anlass haben. Es gibt verdächtiges Verhalten oder es gibt Erfahrungswissen, wo wir sagen, Mensch, das war doch gerade ein Drogendeal, da brauchen wir nicht solche Rechtsgrundlagen. Der Vorschlag aus Bayern ist typisch und wie immer kommt er aus Bayern. Das haben wir mit der Grenzpolizei auch. Söder hat vorgeschlagen, alle müssten jetzt eine eigene Grenzpolizei aufmachen. Dabei ist die Verabredung im Grundgesetz und in der Bundesrepublik, Grenze schützt der Bund. Das Innenleben, dafür sind die Länder zuständig. Und all diese Prinzipien, die sind ja gerade im Wanken. Das macht mir als verbeamteter Polizist manchmal durchaus Sorgen.
Und die Vorstellung, dass man jetzt alle Grenzen schützt in Deutschland, nicht nur gegenüber dem Osten, sondern auch in Richtung Westen und Süden, haben Sie schon gesagt, das würde die Polizei überfordern. Und wir sind nämlich wären alle an der Grenze und niemand mehr im Land, oder?
Das ist schwierig, ne? Ich habe mit meinen Kollegen im Saarland gesprochen, zu Olympia waren die da richtig, richtig aktiv und haben ganz tolle Erfolge gemeinsam mit der Landespolizei in Saarland ermöglicht. Und da lässt sich schon die Frage stellen, können wir es nicht noch aufrechten? Warum schaffen wir es nicht, dass wir diese wichtigen Maßnahmen jetzt durchhalten? Man kann das mit Technik unterstützen. Wir haben 2016 Technik in der großen Flüchtlingssituation erprobt. die viel mehr Ressourcen freisetzen würde und das Verfahren beschleunigt und wir schneller Menschenschmuggel bzw. die Schleuserrouten finden. Aber das ist alles nicht angeschafft worden. Und das ist, glaube ich, die Kritik jetzt. Die Bundesregierung muss einfach investieren. Es braucht Geld und die Landespolitik muss das auch tun.
Diskutiert wird politisch natürlich über Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan in gefährliche Staaten, wie wir wissen. Herr Bauer, was bedeutet das? Sie kennen beide Länder gut. Was bedeutet es, wenn jemand aus welchen Gründen auch immer in so ein Land abgeschoben wird? Wie gefährlich ist das?
Ja, ich frage mich, wohin will man denn abschieben? Das ist ja leicht postuliert, leicht gesagt, aber wenn man im Detail das mal durchdenkt, dann kommen die Mühen der Ebenen. Zu den Taliban haben wir keine diplomatischen Beziehungen, kaum Gesprächskanäle, was ich sehr kritisiere. Nach Pakistan abzuschieben, da wird sich die pakistanische Regierung bedanken. Was macht dann auch die pakistanische Regierung mit diesen Leuten? Das sind ja dann wohl auch nicht immer Kapitalverbrecher, also Mörder, ja, sondern Leute, die aufgrund von sich angehäuften Straftaten dann abgeschoben werden. Ich vermute mal, die werden nach einer gewissen Zeit wieder freigelassen. Was machen die dann? Sind die nicht eher im Gefängnis in Deutschland unter besserer Kontrolle, unter besserer Sicherheitsverwahrung als jetzt in Pakistan? Selbe Frage für Syrien.
Bei uns kommen sie auch wieder raus.
Ja, aber wir haben die Kontrolle darüber, auch mit medizinischen Gutachtern etc., wann sie das tun. Das haben wir in Pakistan nicht, das haben wir Syrien auch nicht. Da gibt es Gespräche mit dem Libanon, da man ja nicht direkt nach Syrien abschieben im Moment kann, weil ja auch da keine Botschaft offen hat, es keine diplomatischen Beziehungen zu Assad gibt, was ich auch falsch finde.
Ich auch.
Gleichzeitig in den kurdisch kontrollierten Gebieten hunderte ISler in Gefängnissen sitzen, die Kurden ihrerseits gerne nach Europa abschieben würden, wo Europa sagt, wir wollen die nicht, seit vielen Jahren, wir wollen die nicht, ist wahrscheinlich der praktikabelste Weg der Libanon, dass man einen Deal mit den Libanon macht. Aber dann, ja, wer holt die am Flughafen ab? Was sind das für Leute? Und können wir wirklich dann auch sicherstellen, dass die Abgeschobenen, die sich ja mittlerweile in Deutschland auskennen, unserer Kultur und teilweise der Sprache mächtig sind, Verbindungen haben, nicht wiederum auf illegalen Routen zurück nach Deutschland kehren, mit anderen Papieren, die relativ leicht in diesen Ländern zu organisieren sind und wir dann wieder einmal die Kontrolle darüber verloren haben. Wie gesagt, ich glaube, das Thema Abschiebung klingt jetzt gerade populistisch hervorragend, ist rechtlich sicherlich begründet und ich kann diesen Ärger natürlich total verstehen, dass Politiker das immer wieder ankündigen und dann kommt nur ein, wie sagt man, gebiert der Berg eine Maus. Aber ich glaube, in der Praxis funktioniert Abschiebung als Lösung zur Bekämpfung von Kriminalität in Deutschland nicht.
Friedrich Merz hat auch noch einen Aufnahmestopp aus Syrien und Afghanistan ins Spiel gebracht. Regierungssprecher Hebestreit sagt dazu, ein Einreisestopp würde gegen das Grundgesetz und die EU-Menschenrechtskonvention verstoßen. Frau Schröter, hat er recht?
Naja gut, die Mehrheit der Menschen aus Afghanistan, Syrien kommt nicht zuerst nach Deutschland, sondern in irgendein anderes Land. Von daher hat er recht. Selbstverständlich müssen wir die Leute nicht aufnehmen, sondern wenn sie in Bulgarien, Griechenland, Italien etc. angekommen sind, dann müssen sie dort das ganze Verfahren durchlaufen. Es ist ja nicht so, dass die Forderung von Friedrich Merz unrechtmäßig wäre, sondern er verweist ja nur auf geltendes Recht. Also von daher, wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht so tun, als ob wir hilflos sind und nichts unternehmen könnten, außer mehr Sozialarbeiter einzustellen, deren Erfolge natürlich auch übersichtlich sind. Wenn Abschiebungen, rechtmäßige Abschiebungen im Moment nicht möglich sind, aber die Aufnahme auch nicht gestoppt werden kann. Also ich meine, das ist das Wahlprogramm für die AfD, ehrlich gesagt.
Und wir sind kurz vor den Wahlen. Ne? Angst und Wut machen sich breit, auch gegen die etablierte Politik oder gerade. Und das wenige Tage vor den Wahlen. Die Politik steht unter Handlungsdruck. Olaf Scholz soll sich angeblich diese Woche mit dem von ihm persönlich eigentlich wenig geschätzten Oppositionsführer Friedrich Merz treffen. Herr Bauer, was kommt da wohl bei raus?
Ich befürchte nichts Gutes, weil in der jetzigen erhitzten Atmosphäre nicht wirklich über Lösungen nachgedacht werden kann, die langfristig helfen, uns abzuschotten. Können wir machen. Wir können die Liste der Länder, aus denen Gewalttäter, Attentäter kommen, dann auch immer länger machen lassen und die Mauern die Mauern um unsere Republik immer höher wachsen lassen. Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Die Lösung muss auf vielen Ebenen stattfinden. Warum haben wir so viel Gewalt in Syrien? Weil wir die Leute in Syrien jämmerlich, wie ich finde, im Stich gelassen haben, im Bürgerkrieg. Es gab da eine Radikalisierung, auch weil der Westen sich komplett zurückgezogen hatte und den Leuten eine unglaubliche Gewaltorgie im eigenen Land ausgeliefert hat. Warum gibt es eine Radikalisierung eventuell bei manchen Leuten in Afghanistan? Das hat sicherlich auch ein Stück weit mit uns zu tun. Wir müssen auf verschiedenen Ebenen agieren und das mit deutlich mehr Ernsthaftigkeit und Einsatz als in der Vergangenheit.
Stehen wir vor
einer. Darf ich mal einmal kritisch fragen, ob Ursula von der Leyen auch bei dem Treffen dabei ist? Denn die europäische Komponente, ich weiß, dass die in Deutschland gerade niemand hören will. Aber am Ende ist die Verabredung in der Europäischen Union, der Außengrenzschutz, den übernimmt die Europäische Kommission bzw. die Agentur Frontex. Es ist doch total klar, dass man erst einmal die Grenzen in der Verabredung der europäischen Wertevorstellung auch schützt. Das muss doch bedeuten, wenn der Kanzler mit Friedrich Merz Dinge bespricht, dass eine Ursula von der Leyen damit an den Tisch gehört.
Eigentlich
so
ja, absolut.
So haben wir uns hier verabredet. So bin ich als Polizist sozialisiert. Ich in meinem föderalen Struktur, Landespolizei, die Bundespolizei, die Innengrenzen Deutschlands, aber eben im Schengen-Raum. Und außen ist die Verabredung, die grenznahen Nationalstaaten mit Unterstützung der Kommission. Da höre ich gar nichts,
nichts. Aber das europäische Asylrecht ist doch deutlich verschärft worden. Haben wir ein Umsetzungsproblem?
Ja, wir haben Umsetzungsprobleme, ja. Ganz sichtlich. Ja,
ja genau. Ja. Die GERS-Reform ist zwar beschlossen, aber bis die Verwaltung sowas mit Blick auf Europa dann einheitlich umsetzt, braucht es noch. Deswegen muss da eine EU-Kommissionspräsidentin mit an diesen Tisch und dann kommen da auch Maßnahmen bei raus, die der Bevölkerung auch signalisieren, dass Europa wertvoll ist, dass Deutschland ein wichtiger Akteur ist und dass man natürlich eine Migrationspolitik europäisch löst und eben nicht nur noch im Klein-Klein in der Nationalstaatlichkeit oder im schlimmsten Fall in der Nationalstaaterei in Thüringen und Sachsen.
Stehen wir vor einer Zeitenwende in der Migrationspolitik? Habe ich vorhin schon mal gefragt, Frau Schröter, ich will es nochmal zuspitzen jetzt.
Das wissen wir nicht, ehrlich gesagt. Also ja. Bis jetzt war es eigentlich immer so, man hat ordentlich getrommelt und auf den Busch geklopft und danach hat man weitergemacht wie vorher. Allerdings sind die politischen Ausgangsbedingungen jetzt verändert. Einfach dadurch, dass die AfD stark ist, trotz aller Demonstrationen gegen rechts und in all dem, was man so aufgefahren hat, wissen wir nicht, was da jetzt in Thüringen und in Sachsen und später in Brandenburg passiert. Und wir wissen auch nicht, wie das in der Bundestagswahl laufen wird. Also da gibt es einige Ungewisse und deshalb kann die Politik eigentlich nicht so weitermachen. Sie muss im Prinzip jetzt mal die Karten auf den Tisch legen und zeigen, dass etwas verändert werden kann. Und jetzt noch vielleicht ein Satz zu Herrn Bauer. Herr Bauer, ich bin nicht der Meinung, dass von Deutschland aus die gesamte Welt gerettet werden kann. Wir haben so viele Konfliktregionen in der Welt und da sind nicht alleine wir für verantwortlich und wir können die Verantwortung dafür auch gar nicht tragen. Also wir können europäisch denken und wir können allgemein humanitär denken, aber wir sollten vielleicht auch uns nicht so einer Hybris hingeben, dass wir alles regeln können.
Kleine Replik. Ich glaube andererseits, dass wir aber auch nicht mehr im 19. Jahrhundert leben, wo wir kaum wirtschaftliche Beziehungen zum Ausland hatten, wo die Leute nicht reisten und wo wir die Grenzen quasi abschotten können. Die Zeit will vielleicht die AfD wieder zurückhaben, aber die ist halt vorbei.
Darum ging es ja auch gar nicht.
Herr Kopecke soll das Schlusswort haben. Ich wollte nämlich nochmal fragen, wir reden über sicherheitspolitische Maßnahmen, die ergriffen werden muss. Herr Kopecke hat einige davon genannt, insbesondere für die Polizei. Wo würden Sie denn selber sagen, sollte man den liberalen Rechtsstaat auf gar keinen Fall opfern?
Tja, ich glaube, man muss es andersrum argumentieren. Wir sehen, was das Internet mit jungen Menschen macht und wo die Bubbles dieser Welt entstehen. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, einen anderen Umgang mit sozialen Netzwerken und mit jungen Menschen und mit diesen ganzen Kommunikationskanälen und radikalisierten Chatgruppen. Und da müssen wir, glaube ich, ran. Den Effekt würde man, glaube ich, sehr schnell merken.
Terror in Solingen. Welche Folgen hat der Anschlag? Das war das Thema in diesem SWR-Kulturforum. Es diskutierten der Journalist und Autor Wolfgang Bauer von der Zeit, Jochen Kopecke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei und die Islamwissenschaftlerin Prof. Dr. Susanne Schröter von der Universität Frankfurt. Mein Name ist Klaus Heinrich.